Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich sehr, dass das so klappt hier und dass wir irgendwie nach einer super schönen Woche so einen Abschluss miteinander erleben dürfen. Ich sage noch ein bisschen zu mir, zu meiner Person. Ich bin 52 Jahre alt, bin gebürtiger Ostfriese, lebe seit über 20 Jahren am Niederrhein, bin mit meiner Frau Anne-Karin seit gut 24 Jahren verheiratet. Wir haben 4 Kinder. Erwarten im Herbst unser erstes Enkelkind, sind in einer ganz spannenden Phase gerade und freuen uns voll darauf. Und sind irgendwie froh, dass wir ganz persönlich mit Gott unterwegs sind. Das darf ich sogar beruflich tun. Ich bin zum Teil auch in Deutschland und in anderen Städten oder Dörfern unterwegs, um mit Menschen über den Glauben zu reden. Der Tod ist kein hoffnungsloser Fall und irgendwie ist das Thema ja schon krass. Meine Gastgeber diese Tage haben mich gefragt, was hast denn dir dabei gedacht, dass du so ein Thema aufsetzt? Ja, und es ist auch gar nicht so einfach, ja. Aber auf der anderen Seite denke ich, es fordert uns heraus. Und ich hoffe, wir wollen uns heute Morgen herausfordern lassen zu diesem Thema. Und wenn wir es genau lesen, da steht ja nicht der Tod ein hoffnungsloser Fall, sondern der Tod kein hoffnungsloser Fall. Und das darf Hoffnung wecken in uns heute Morgen. Und ich hoffe, dass wir das mitnehmen. Hoffnung auf Leben und nicht auf Tod. Wir haben schon in dieser Einladung das formuliert und das mit reingenommen, dass es eine Umfrage gibt des Hospiz- und Palliativverbandes aus dem Jahr 21. Und diese Umfrage ergab, dass nur 38% der Deutschen an ein Leben nach dem Tod glauben. Und daraus lässt sich schließen, dass über 50% unserer Bevölkerung keine Hoffnung über das Leben hinaus haben. Also sie setzen ihre ganze Hoffnung auf dieses Leben im Hier und im Jetzt. Und dann muss man sagen, ist der Tod dann doch ein hoffnungsloser Fall? Ist nach dem Tod alles vorbei, Ende, aus? Die evangelische Kirche in Deutschland veröffentlichte vor gut einem Jahr, viele Menschen in Deutschland glauben, dass es nach dem Tod irgendwie weitergeht. Mehr als ein Drittel ist zwar überzeugt, dass ein verstorbener Mensch nur in der Erinnerung anderer weiterlebt, wie aus einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des evangelischen Monatsmagazins Christmon hervorgeht. Jeder Fünfte erklärte jedoch, wenn der Körper sterbe, entweiche die Seele und lebe in einer Art himmlischen Zustand weiter. Also irgendwie ist doch ein Empfinden da, dass nicht alles aus sein kann. 11% der Befragten glaubten nach eigenen Angaben, dass Körper und Seele in den Kreislauf der Natur eingehen und in ihr weiterleben. Nach Ansicht von 9% stirbt der Mensch und wird zum Gottesgericht von den Toten wieder zu neuem Leben auferweckt. Weitere 2% sind der Überzeugung, dass der Tod ein Schlaf sei, aus dem der Mensch am jüngsten Tag erwache. 14% erklärten, irgendwann wisse niemand mehr, wer ein verstorbener Mensch wirklich gewesen sei. Also, das ist tatsächlich so, ja. Wenn mich jemand nach meinen Urgroßeltern fragt, dann weiß ich nichts mehr. Ja. Von meinen Urgroßeltern habe ich noch eine Ahnung. Ja, aber das ist so. Irgendwie im menschlichen Gedächtnis verschwinden wir irgendwann von der Bildfläche. Und 4% glauben nichts von alledem, was so abgefragt wurde. Ja, was denn nun? Scheinbar herrscht in unserem Land große Verwirrung in Bezug auf das, was nach dem Tod kommt. Was kommt nach dem Tod? Menschen glauben, haben Überzeugungen, haben Vermutungen, aber was ist jetzt wirklich Tatsache? Gibt es diese eine Wahrheit, auf die es ankommt? Man sagt ja manchmal auch, es ist noch keiner zurückgekommen und hat zuverlässig berichtet. Ja, das ist ein Spruch, den man schon hört, ne? Wo man denkt, ja, das ist ja irgendwie auch so. Ich habe noch keinen getroffen, der zurückgekommen ist. Nun, die Bibel sagt uns einiges über das, was nach dem Tod passiert und verkündet uns eine Hoffnungsbotschaft. Nicht eine Botschaft der Resignation und der Verzweiflung, sondern eine Hoffnungsbotschaft, dass Jesus Christus den Tod besiegt hat. Aber warum sollen wir eigentlich der Bibel Glauben schenken? Es ist ein altes Buch, das bei vielen irgendwie eingestaubt vielleicht noch im Regal steht. Oder aber auch in den jüngeren Generationen ist die Bibel gar nicht mehr vorhanden. Ja? Das ist sehr erstaunlich. Wir waren mal ein christliches Land und dieses Bewusstsein schrumpft immer weiter. Und viele haben überhaupt gar keinen Bezug mehr zu diesem Buch. Nun, es gibt einige Gründe, die für die absolute Glaubwürdigkeit der Bibel sprechen. Und da möchte ich kurz vorher mal drauf eingehen. Bevor wir uns mit einem Text, einer Geschichte aus dem Neuen Testament beschäftigen, ist es vielleicht wichtig, dass wir irgendwie nochmal überlegen, ist das überhaupt glaubwürdig, was die Bibel sagt? Denn die Geschichte, um die es heute geht, die ist unglaublich. Und doch dürfen wir sie glauben. Die Bibel ist einzigartig in ihrer Entstehung und in ihrer Einheit. Sie wurde von ungefähr 40 Autoren an unterschiedlichen Orten zu unterschiedlichen Zeiten geschrieben, über einen Zeitraum von ungefähr 1500 Jahren. Und doch gibt es einen roten Faden, der sich durch die Bibel von der ersten bis zur letzten Seite durchzieht. Und dort, wo die Schreiber über gleiche Ereignisse berichten, ergänzen sie sich oft, indem sie die Geschichte aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln berichten und beleuchten. Zweitens ist die Bibel einzigartig in ihrer Überlieferung. Allein vom Neuen Testament kennen die Experten über 5000 griechische Manuskripte, dazu viele tausend Handschriften von Übersetzungen und tausende von Zitaten bei Autoren der frühen Kirchengeschichte. Also die Genauigkeit des Textes der Bibel ist beeindruckend und spricht für eine absolute Vertrauenswürdigkeit, wie es auf kein anderes Buch zutrifft. Dazu kommt, dass auch kein anderes Buch der Weltgeschichte so verbreitet ist wie die Bibel. Bereits 200 vor Christus erschien die erste Übersetzung des Alten Testaments in griechischer Sprache, die sogenannte Septuaginta. Und heute liegen Bibeln und Bibelteile in über 3700 Sprachen und Dialekten vor. Und kein zweites Buch kommt in den Verkaufszahlen auch nur annähernd an die Bibel heran. Die Bibel ist zu jeder Zeit aktuell. Wenn ein Buch so alt ist, sollte man vermuten, dass der Inhalt mit unserem Leben heute kaum noch irgendetwas zu tun hat. Aber tatsächlich bezeugen heute Millionen von Christen, dass ihr Leben verändert wurde, nachdem sie sich auf die Bibel eingelassen haben. Die Bibel spricht heute ganz persönlich noch in das Leben vieler Menschen hinein. Ein fünfter Punkt. Die Bibel verdient auch im Blick auf die Qualität der Zeugen unser Vertrauen. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ja, sie ist glaubwürdig bezeugt. Die Schreiber des Neuen Testaments gelten als vertrauenswürdig, weil sie über das schreiben, was sie gehört und gesehen hatten, beziehungsweise über das, was sie aus erster Hand erfahren haben. Johannes schreibt in seinem ersten Brief, und damit leitet er den Brief ein, was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen und was wir angeschaut haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens, was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch. Also, sie haben den Retter der Welt, Jesus Christus, angefasst mit ihren Händen, ja. Wie besonders war das? So nah waren sie dran an dem Original, an der Botschaft. Und sie waren Zeugen des Geschehens mit einer überragenden Qualität. Aus erster Hand haben sie berichtet. Die Bibel hat Vorhersagen gemacht, die eingetroffen sind. Und es stehen noch zahlreiche Vorhersagen in der Bibel, von denen ich überzeugt bin, dass sie noch eintreffen werden. Die Bibel enthält über 3000 Vorhersagen verschiedenster Art. In Bezug auf einzelne Völker, auf Israel, auf bestimmte Personen und auch auf Städte. Ich möchte hier ein kurzes Beispiel herausheben. Der Prophet Hesekiel sagte hunderte von Jahren voraus, dass die Stadt Tyrus zerstört und in Ruinen ins Meer geworfen werden würde um niemals wieder errichtet zu werden. Das kann man nachlesen in Hesekiel 26 im Alten Testament. Und es kam genauso. Der babylonische König Nebukadnezar war es, der die Stadt zerstörte, und später benutzte Alexander der Große die Ruinen, um damit einen Damm zu einer küstennahen Insel zu bauen. Und diesen Damm kann man heute noch irgendwie besuchen und ist immer noch ein stiller Zeuge von dieser prophetischen Aussage von Hesekiel. Und so gibt es viele, viele andere Dinge, die vorhergesagt wurden im Alten Testament, wo Wissenschaftler sich Mühe gegeben haben, sie zu widerlegen, und im Laufe der Zeiten mussten sie immer wieder erkennen, die Bibel hat doch recht. Und ein siebtes, und ich finde das stärkste Argument für die Zuverlässigkeit der Bibel, befindet sich auf einer ganz anderen Ebene. In der ganz realen Erfahrbarkeit einer lebendigen Beziehung zu dem, der hinter der Bibel steht. Und das ist Gott selbst. Dietrich Bonhoeffer, der 1945 im Widerstand gegen den Nationalsozialismus hingerichtet wurde, hat einmal gesagt: Ich glaube, dass die Bibel allein die Antwort auf all unsere Fragen ist und dass wir nur anhaltend und demütig zu fragen brauchen, um die Antwort von ihr zu bekommen. Und seine letzten Worte vor seiner Hinrichtung lauteten, das war 1945, kurz vorm Ende des Krieges: Das ist das Ende. Für mich der Beginn des Lebens. Für ihn war tatsächlich der Tod kein hoffnungsloser Fall, sondern er hat sein Sterben, seinen Tod als den Beginn des Lebens bezeichnet. Und hier merken wir, dass er eine Gewissheit hatte, die über das Leben hinausging, eine Hoffnung, die ihn durchgetragen hat, die durchträgt und die heute viele Menschen durchträgt. Wir kommen zu unserer Geschichte aus der Bibel. Und da geht es irgendwie darum, dass Jesus selbst mit Krankheit und mit dem Tod eines guten Freundes konfrontiert wurde. Wir wollen die Begebenheit einmal gemeinsam lesen und uns überlegen, welche Rückschlüsse wir auch für uns ganz persönlich daraus ziehen können. Und wer eine Bibel dabei hat, kann die gerne aufschlagen. Die Geschichte steht in Johannes 11, ab Vers 1. Es ist ein relativ langer Text. Ich lasse ein paar kleine Verse aus, wo ich gedacht habe, da gehe ich hinterher nicht drauf ein, damit der Text ein bisschen kürzer wird. Ich lese ab Vers 1. Es war einer krank, Lazarus von Bethanien, aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Ab Vers 3 weiter. Da sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen: Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Als aber Jesus es hörte, sprach er: Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht wird. Jesus aber liebte die Martha und ihre Schwester und den Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank sei, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Dann spricht er zu seinen Jüngern, das waren seine Nachfolger: Lasst uns wieder nach Judäa gehen. Die Jünger sagten zu ihm: Rabbi, das heißt Lehrer, eben suchten die Juden, dich zu steinigen, und wieder gehst du hin? In Vers 11 geht's weiter. Er sagt zu ihnen: Lazarus, unser Freund, ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, damit ich ihn aufwecke. Da sprachen die Jünger zu ihm: Herr, wenn er eingeschlafen ist, so wird er geheilt werden. Jesus aber hatte von seinem Tod gesprochen. Sie aber meinten, er rede von der Ruhe des Schlafes. Dann nun sagte ihnen Jesus gerade heraus: Lazarus ist gestorben, und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort war, damit ihr glaubt. Aber lasst uns zu ihm gehen. Da sprach Thomas, der auch Zwilling genannt ist, zu den Mitjüngern: Lasst auch uns gehen, dass wir mit ihm sterben. Als nun Jesus kam, fand er ihn schon 4 Tage in der Gruft liegen. Bethanien aber war nah bei Jerusalem, etwa 3 Kilometer. Und viele von den Juden waren zu Martha und Maria gekommen, um sie über ihren Bruder zu trösten. Martha nun, als sie hörte, dass Jesus komme, ging ihm entgegen. Maria aber saß im Haus. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Und jetzt weiß ich, das, was du von Gott bitten magst, Gott dir geben wird. Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus sprach zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und als sie dies gesagt hatte, ging sie hin und rief ihre Schwester Maria und sagte: Der Lehrer ist da und ruft dich. Als jene es hörte, stand sie schnell auf und ging zu ihm. Jesus aber war noch nicht in das Dorf gekommen, sondern war an dem Ort, wo Martha ihm begegnet war. Als nun die Juden, die bei ihrem Haus waren und sie trösteten, sahen, dass Martha schnell aufstand und hinausging, folgten sie ihr, da sie meinten, sie gehe zur Gruft, um dort zu weinen. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm: Herr, wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Als nun Jesus sie weinen sah und die Juden weinen, die mit ihr gekommen war, ergrimmte er im Geist und wurde erschüttert und sprach: Wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sagten zu ihm: Herr, komm und sieh. Jesus weinte. Da sprachen die Juden: Siehe, wie lieb hat er ihn gehabt. Einige aber von ihnen sagten: Konnte dieser, der die Augen der Blinden öffnete, nicht machen, dass auch dieser nicht gestorben wäre? Jesus nun, wieder in seinem Innern erzürnt, kommt zur Gruft. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Jesus spricht: Nehmt den Stein weg. Die Schwester des Verstorbenen, Martha, spricht zu ihm: Herr, er riecht schon, denn er ist 4 Tage hier. Jesus spricht zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Sie nahm nun den Stein weg. Jesus aber hob die Augen empor und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber wusste, dass du mich alle Zeit erhörst, doch um der Volksmenge willen, die umhersteht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus! Und der Verstorbene kam heraus, an Füßen und Händen mit Grabtüchern umwickelt, und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch umwunden. Jesus spricht zu ihnen: Macht ihn frei und lasst ihn gehen. Das ist eine Geschichte, deren Anfang in so manches Leben vieler Menschen hineingeschrieben wird. Es war aber einer krank. Und Krankheit kommt manchmal unverhofft. Völlig unverhofft in unser Leben. Auf einmal ist etwas da, was nicht mehr stimmt. Und bei einigen Krankheiten nehmen wir es mit Gelassenheit. Da müssen wir einfach mal durch und wissen, in ein paar Tagen sind wir wieder gesund, da geht es uns wieder besser und da machen wir uns keine großen Sorgen. Das läuft dann irgendwie. Aber dann gibt es auch Krankheiten, deren Diagnose uns den Boden unter den Füßen wegziehen kann. Krankheiten, die uns sorgen, die uns ängstigen, die manchmal uns sogar in Schrecken versetzen. Da bricht die Panik aus. Ich habe das relativ oft erlebt in meinem Leben. Ich durfte einige Jahre pflegerische Stationsleiter sein auf einer onkologischen Station. Und ich war oft dabei, wenn Patienten aufgeklärt wurden über die Erkrankung, die sie hatten. Und die dann in so einem Zustand des Bangens waren und des Hoffens, dass alles nicht bösartig ist. Und manchmal gab es wirklich aussichtslose oder hoffnungslose Diagnosen. Und dann zieht Angst ein. Dann kommt die Sorge. Dann ist der Schrecken da. Dann weiß man nicht mehr, wie es weitergeht. Und diese Situation kennen sicherlich auch einige von uns hier. Krankheiten treffen uns manchmal unverhofft und machen uns Angst. Und bei diesen beiden Schwestern, Martha und Maria, in unserer Geschichte merken wir, dass die Krankheit ihres Bruders Lazarus sie nicht kalt ließ, dass sie sich Sorgen machten. Sie nahmen es nicht auf die leichte Schulter und sie dachten: Wie schade, dass Jesus so weit weg ist. Und dann sandten sie Boten zu ihm, die ihm berichteten, wie es Lazarus ging. Und das spricht auch davon, dass es sehr ernst stand um ihn. Von Jesus wussten sie, dass er schon so manche Krankheit geheilt hatte. Und so setzten sie ihre ganze Hoffnung allein auf ihn. Sie schickten ihm eine ganz kurze, prägnante Nachricht. Das hat mich nochmal sehr beeindruckt. Sie kamen gar nicht mit irgendeinem Lösungsvorschlag, sondern sie sagten, Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Nur dieser eine Satz. Herr, der, den du lieb hast, ist krank. Und man spürt ja die Verbundenheit der drei Geschwister mit Jesus. Die Schwestern machen keine Lösungsvorschläge. Sie teilen einfach diese Tatsache mit und sagen, der, den du lieb hast, ist krank. Und Jesus gibt dann eine recht merkwürdige Antwort. Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Wie mag diese Botschaft bei den Schwestern angekommen sein, als die Boten zurückkamen? Wir können mal ein bisschen zurückrechnen. Wir können davon ausgehen, dass Jesus circa 30 bis 40 Kilometer von Bethanien entfernt war. Und das war irgendwie wahrscheinlich ungefähr eine Tagesreise, um zu Jesus zu kommen. Das war der erste Tag, den die Boten wahrscheinlich brauchten, um zu kommen. Wenn sie am zweiten Tag zurückkehrten, Jesus dann am dritten Tag noch abwartete, das haben wir so gelesen, und dann erst am vierten Tag nach Bethanien kam, können wir davon ausgehen, dass Lazarus bereits am Abreisetag der Boten gestorben ist. Weil am Ende steht, es war schon der vierte Tag, an dem er in der Gruft lag, in dem er verstorben war. Die Nachricht, diese Krankheit ist nicht zum Tode, erreichte also die beiden Schwestern, als ihr Bruder bereits nicht mehr lebte. Total merkwürdig. Ich glaube, die haben da gestanden und konnten das nicht mehr verstehen. Ja. Sie haben damit gerechnet, dass Jesus allwissend ist, dass er allmächtig ist, dass er gesund machen kann. Und dann kommt diese Antwort zurück. Hätte Jesus nicht, wie bereits ein anderes Mal zuvor, aus der Distanz den Lazarus heilen können? Das hatte er bei einem anderen gemacht. Aus der Distanz geheilt. Er war gar nicht da. Hatte das ausgesprochen. Der Mann war gesund geworden. Und was sollte nun dieser Tod ihres Bruders mit der Verherrlichung Gottes zu tun haben? Und diese Frage hat sie sicherlich bewegt. Warum lässt Gott das zu? Und ich weiß nicht, ob du dich das auch schon mal gefragt hast in deinem Leben. Es passieren dramatische Dinge und du denkst, warum lässt Gott das zu? Ich kenne solche Situationen aus meinem Leben, dass ich Gott nicht mehr verstehe und sage, warum lässt du das zu? Das verstehe ich nicht. Das ergibt überhaupt keinen Sinn aus meiner Sicht. Wahrscheinlich ging es Martha und Maria so, dass sie es nicht verstehen konnten. Wir merken das später noch, dass an ihrer Reaktion, dass es ihnen so ging. Und auch die Jünger, die engsten Vertrauten von Jesus, wurden vor so manches Rätsel gestellt. Die Reise nach Jerusalem war nicht ungefährlich. Unter den Juden hatte sich eine Fraktion gebildet, die Jesus nach dem Leben trachtete. Und jetzt nach 2 Tagen beschloss Jesus plötzlich, doch nach Bethanien zu reisen. Und dann begründet Jesus sein Vorhaben damit, dass Lazarus eingeschlafen ist. Und wie wir alle wissen, es schlaft auch gut, wenn man krank ist. Ne? Also wenn unsere Kinder krank waren und sie schliefen dann endlich mal richtig gut und fest, dann haben wir auch gedacht, ja, das ist gut, jetzt setzt langsam der Genesungsprozess ein. Ja, sie kommen zur Ruhe, sie können runterfahren und erholen sich. Schlaf ist gut, wenn man krank ist, um wieder zu Kräften zu kommen. Und so dachten auch die Jünger, es ist doch gut, dass er schläft und schnell wieder auf die Beine kommt. Sie haben gedacht, dann ist alles okay mit unserem Freund in Bethanien, mit Lazarus. Er ist auf dem Weg der Besserung. Doch dann stellt Jesus sie vor diese vollendete Tatsache und teilt ihnen mit, dass Lazarus gestorben ist. Und das war sicherlich wie bei Martha und Maria auch bei den Jüngern völlig unverständlich. Das warf Fragen auf. Wenn er, der es doch jetzt weiß, dass Lazarus Krankheit zum Tod führen würde, warum ist er, hat er noch zwei Tage gewartet und kommt jetzt erst auf die Idee zu gehen? Das ist manchmal so, auch in unserem Leben. In Situationen, in denen wir nichts mehr verstehen. In denen wir denken, Gott müsste einfach mal eingreifen. Das muss ja nicht nur Krankheit sein. Manchmal gibt es auch andere Dinge, wo wir denken, warum kann Gott das zulassen? Ja? Dinge, die in unserer Gesellschaft passieren. Wo wir völliges Unverständnis haben. Warum lässt Gott das zu? Warum greift er nicht ein? Warum lässt er dramatische Ereignisse in unserem Leben zu? Warum lässt er dramatische Ereignisse in unserem Land zu oder in anderen Ländern? Und vielleicht kommen wir dadurch sogar an die Grenze unseres Glaubens und sagen, Gott, wo bist du eigentlich? In dieser rätselhaften Situation steht ein ganz markanter Satz, der mich so angesprungen hat, als ich das nochmal gelesen habe. Da steht, Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und den Lazarus. Jesus liebte diese drei Menschen. Und dennoch lässt er Schreckliches in ihrem Leben zu. Und das ist für uns Menschen oft so unverständlich. Und dennoch, glaube ich, ist es gut, wenn wir das lesen. Und wenn das das Einzige ist, was du heute mitnimmst aus diesem Gottesdienst, dass Gott uns Menschen liebt. Gott liebt dich. Jeden Einzelnen persönlich. Egal, was in deinem Leben passiert. Damals stand es hier über Martha, Maria und Lazarus, dass Jesus Christus sie liebte. Und das war seine Motivation. Und er liebt auch dich und er liebt mich, egal was gerade los ist. Und als er den Jüngern von dem Tod berichtet, setzt er sogar noch einen oben drauf, indem er sagt, und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort war, damit ihr glaubt. Wow, das ist noch eine steile Aussage. Diese Situation soll ihren Glauben fördern. Wird der Glaube durch solche Krisen nicht vielleicht eher auch in Frage gestellt? Das kann auch sein. Ich habe einige Menschen kennengelernt in den letzten Jahren, denen die Krise geholfen hat. Ich denke gerade an meinen Freund Manuel. Manuel hat irgendwie sein Leben gelebt und es genossen. Er ist Fliesenleger, hat sich selbstständig gemacht und das Leben lief irgendwie gut für ihn. Gutes Geld verdient und hat seine Arbeit geliebt. Und als er Anfang 30 war und mit einem Mitarbeiter in seinem Auto saß, da sagte der zu ihm, Emanuel, irgendwas stimmt mit dir nicht. Und irgendwie hatte er Lähmungserscheinungen. Und er wollte das an die Seite schieben, aber sein Mitarbeiter hat gesagt, nee, wir fahren jetzt direkt ins Krankenhaus. Das haben sie dann gemacht und dann hat man einen Schlaganfall diagnostiziert. Und im Rahmen der ganzen Diagnostik hat man auch noch festgestellt, dass er eine Leukämie hat oder hatte. Und es war ein riesen dramatischer Einschnitt in sein Leben. Und er hat zahlreiche Therapien bekommen, er hat eine Knochenmarkspende bekommen und Manuel hat alle Nebenwirkungen, die es irgendwie gibt, die mir eingefallen sind, die hat er bekommen. Ja. Seine Knochen sind durch die Chemotherapie porös geworden, er hat ein künstliches Hüftgelenk mit Mitte 30 schon bekommen und seine Fingernägel haben sich aufgelöst und mittlerweile ist er auf einem Auge blind und das andere hat noch 50% Sehkraft. Und wenn ich Manuel besuche, dann werde ich beschenkt. Jedes Mal. Immer wenn ich da bin, sagt er, das Leben ist nicht einfach. Und ich würde mir wünschen, noch mehr bei den Menschen unterwegs sein zu können. Aber ich weiß ganz genau, wenn Gott mir diese Krankheit nicht geschickt hätte, hätte ich Jesus niemals so kennengelernt. Und er ist es, der mich durchträgt. Und ich freue mich, eines Tages bei ihm zu sein. Ich würde am liebsten heute gehen. Und das beschämt mich, das berührt mich total und das freut mich für ihn, dass für ihn der Tod kein hoffnungsloser Fall ist, sondern dass er weiß, ich habe eine lebendige Hoffnung. Bei Manuel hat diese Erkrankung und die Folgen haben den Glauben gestärkt. Es hat ihn gebunden an Jesus Christus und gibt ihm Hoffnung und Zuversicht. Aber bei den beiden Schwestern, von denen wir gelesen haben, Martha und Maria, da haben wir zweimal denselben Wortlaut gelesen, der wie eine Frage klingt oder ein Vorwurf. Beide haben gesagt, Herr, wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Und dahinter steckt doch auch die Frage, Herr, warum bist du nicht gekommen? Hast du unsere Not nicht erkannt? Warum hast du uns, deinen Freunden, deine Hilfe eigentlich verwehrt? Wir können das nicht verstehen. Und dann sagt Jesus zu Martha in diesem Gespräch, dein Bruder wird auferstehen. Und Martha reagiert sofort und sagt, ja, das ist Bestandteil meines Glaubens. Das weiß ich, dass er eines Tages auferstehen wird. Martha hatte dieses Bewusstsein, dass mit dem Tod nicht alles aus ist. Und ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch dieses Bewusstsein hat. Dieses innere Bewusstsein, dass mit dem Tod nicht alles aus sein kann. Ich bin davon überzeugt, weil die Bibel das sagt. Die sagt im Buch Prediger, in Kapitel 3, Vers 11, dass Gott die Ewigkeit in das Herz der Menschen gelegt hat. Und ich treffe viele Menschen, die sagen, nein, ich bin davon überzeugt, dass mit dem Tod alles aus ist. Aber ich habe auch viele Menschen erlebt, die auf dem Sterbebett lagen und für die das irgendwie dann nicht mehr klar war, dass mit dem Tod alles aus ist. Ich glaube, dass es wahr ist. Wir haben über die Glaubwürdigkeit der Bibel nachgedacht. Die Bibel sagt das und ich bin sehr davon überzeugt, dass Gott, der Schöpfer der Menschen, die Ewigkeit in dein Herz und in mein Herz hineingelegt hat. Auf jeden Fall, Martha hatte dieses Bewusstsein. Martha lebte in der Zuversicht, dass mit dem Tod ihres Bruders nicht alles aus war, sondern dass er eines Tages auferstehen würde. Und Jesus reagiert darauf wieder einmal mit einem rätselhaften Satz. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Jesus macht hier deutlich, dass der Tod eine Realität ist, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Und dass der Körper eines Tages durch die Kraft Gottes von den Toten auferweckt werden wird. Durch diese Aussage, ich bin die Auferstehung und das Leben, wird deutlich, dass wir nicht durch Worte und auch nicht durch eine aufgeschriebene Lehre gerettet werden können, sondern dass allein die Person Jesus Christus rettet. Er ist der Retter. Wenn wir krank sind, brauchen wir einen Arzt und kein medizinisches Fachbuch oder eine Formel. Wenn wir einen Rechtsstreit haben, dann brauchen wir einen Anwalt und kein juristisches Fachbuch. Also wenn ich mir das vorstellen würde, ich hätte dann nur ein juristisches Fachbuch, ich wäre völlig überfordert. Ja, ich habe eine Tochter, die liebt Gesetzestexte, ja, die ist Steuerfachangestellte und da denke ich manchmal, mein liebes Kind, lass mich in Ruhe damit. Sie ist jetzt verheiratet und ihr Mann muss das jetzt aushalten, dass sie wahrscheinlich bei jeder Mahlzeit irgendwie eine ihrer neuen Entdeckungen preisgibt. Und wir saßen als Familie da und haben gedacht, ach, liebes Kind, wir können damit gar nichts anfangen. Ne? Aber sie liebt das, ja. Mir reicht es nicht. Mir würde kein Gesetzesbuch reichen. Ich bräuchte einen Anwalt. Und ähnlich ist es, wenn wir unserem letzten Feind, dem Tod, begegnen. Dann brauchen wir den Erlöser Jesus Christus. Wir brauchen dann keine Lehre aus irgendeinem Buch. In Jesus Christus wird jede Lehre zu einer ganz persönlichen Sache. Wir brauchen ihn als Person. Als den, von dem wir wissen, dass er uns lieb hat. Und wenn wir ihm gehören, wenn wir an ihn glauben, haben wir alles, was wir brauchen. Dann haben wir alles, was wir brauchen im Leben und im Sterben. Dann haben wir alles, was wir brauchen in dieser Zeit, aber auch in der Ewigkeit, im Leben nach dem Tod. In unserer Geschichte holt Jesus die Lehre der Auferstehung sogar aus der Zukunft in die Gegenwart. Die trauernden Menschen sagen, hätte er nicht Lazarus vor dem Tod bewahren können, er würde ihnen zeigen, dass er noch viel mehr kann als vor dem Tod bewahren. Das war ja nicht das Ende der Geschichte. In der Begegnung mit Maria fallen nicht viele Worte, wenn wir uns das nochmal ins Gedächtnis rufen. Sie ist von Trauer überwältigt und sie fängt an zu weinen. Und auch die Menschen, die ihr gefolgt sind, fallen in diese Klage mit ein. Und An dieser Stelle lesen wir vom ersten Gefühlsausbruch von Jesus. Und das finde ich irgendwie auch nochmal so eine spannende Geschichte in dieser Geschichte. Ja, dass wir etwas erfahren, was und wie Jesus empfunden und gefühlt hat. Und da stand oder da steht, er ergrimmte im Geist und wurde erschüttert. Eine andere Bibelübersetzung schreibt hier, dass er mit Zorn und Schmerz erfüllt wurde und dass er bis ins Innerste erschüttert war. Und ich denke, Jesus sieht hier die Folgen des Todes. Und der Tod ist die Folge der Trennung von Gott. Davon lesen wir auf den ersten Seiten der Bibel. Der Mensch sagte sich von Gott los und war dann gottlos. Und damit war er auch das Leben los. Das war sicherlich der Grund, warum Jesus hier mit Schmerz und Zorn erfüllt war. Er sah die Menschen in ihrem hoffnungslosen, in ihrem gottlosen Zustand und es zerriss ihm das Herz. Und dann gehen sie weiter zum Grab von Lazarus. Und hier lesen wir, ich glaube, den kürzesten Vers, den kürzesten Satz in der Bibel mit zwei Worten. Jesus weinte. Hier wird seine menschliche Natur sichtbar. Er nimmt Anteil an unseren Erfahrungen und er weiß genau, wie wir uns fühlen. Als wahrer Mensch und wahrer Gott hat Jesus alles durchlebt, was wir durchleben. Seine Tränen sind ein Zeichen seines Mitgefühls. Der Prophet Jesaja schreibt einige Jahrhunderte vorher in Kapitel 53, dass er ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut ist. Und die Zuschauer erkannten in den Tränen Jesu einen Ausdruck seiner Liebe. Aber die Zuschauer erwarteten in dieser Situation kein Wunder. Im Gegenteil, aus ihrer Sicht war alles zu spät. Nach 4 Tagen war aus ihrer Sicht nichts mehr zu machen. Und das äußerten sie dann auch so. Hier lesen wir nun von einer dritten Emotion von Jesus. Er war im Innern erzürnt. Die Menschen erkannten und anerkannten ihn nicht als den, der er war. Sie begriffen nicht, dass ihm alle Macht gegeben war im Himmel und auf der Erde. Und jetzt möchte ich einmal die Frage stellen, was denkst du über Jesus Christus? Was traust du ihm zu? Jesus tritt ans Grab seines Freundes. Und Jesus macht hier deutlich, dass er im Austausch mit seinem Vater im Himmel ist. Er lässt die Gruft öffnen. Lazarus war tatsächlich tot. Die Verwesung hatte eingesetzt. Die ganzen Menschen, die da drumherum standen, die haben das bezeugt. Das waren Zeugen erster Klasse, erster Güte. Und einer, der dabei war, hat es aufgeschrieben. Das ist echt glaubwürdig, was wir da gelesen haben. Das ist super gut bezeugt, wie kaum andere Tatsachen auf unserer Welt. Und wir haben das daran gedacht, die Verwesung hat eingesetzt und man roch es wohl schon. Und jetzt stellt Jesus seine Aussage, ich bin die Auferstehung und das Leben, unter Beweis. Er befiehlt Lazarus, aus dem Grab zu kommen. Lazarus, komm heraus, hat er gerufen. Und Lazarus kommt heraus und lebt. Was für ein Gott ist doch dieser Jesus. Und die Menschen, wie reagieren sie im Anschluss an diese Begebenheit? Wir haben das gelesen. Da heißt es später in Vers 45, viele von den Juden, das haben wir nicht mehr gelesen, aber steht im Anschluss, viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was er getan hatte, glaubten an ihn. Und hier steht nicht, dass alle an ihn glaubten. Es waren viele, die glaubten. Wie sieht es bei dir aus? Glaubst du? Martha hatte ein eindeutiges Bekenntnis zu Jesus abgelegt. Sie sagte, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes. Sie spricht ihn an mit Herr. Ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes. Wer ist Jesus für dich? Ist er der Herr, dem du die Führung über dein Leben überlassen hast? Ist er der Christus, oder Messias, der auserwählte Retter, der gekommen ist, um für dein Getrenntsein von Gott am Kreuz auf Golgatha zu sterben, damit du durch seine Vergebung zu Gott kommen kannst? Ist er für dich der Sohn Gottes, der auf diese Erde kam, um Mensch zu sein, mit den gleichen Herausforderungen seines Lebens, denen auch wir uns stellen müssen? Wir haben davon gelesen, dass er in Situationen genauso empfunden hat, wie wir vielleicht empfinden würden. Ja? Mit der Ausnahme, dass er ohne Verfehlung war. Wer ist Jesus Christus für dich? Er sagt von sich selbst, ich bin die Auferstehung und das Leben. Nur in ihm können wir das ewige Leben finden. Und wenn du Fragen hast danach, dann komm gleich nach dem Gottesdienst gerne zu mir, damit wir darüber reden, über den Weg zum Leben, der Jesus selber ist. Oder wende dich an jemanden hier aus der Gemeinde, den du kennst und der dir Antworten geben kann auf deine Fragen. Die Überschrift über diesen Vortrag war, der Tod ist kein hoffnungsloser Fall. Und ich möchte es einfach nochmal unterstreichen. Der Tod muss kein hoffnungsloser Fall sein für dich. Es gibt eine Option, sich zu entscheiden für Jesus Christus, der uns das zusagt, dass wenn wir an ihn glauben, dass wir nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Der bekannte Fernsehmoderator und Autor Peter Hane hat gesagt, wer einen Pakt mit dem Leben schließt, braucht den Tod nicht zu fürchten. Wir können auch sagen, wer einen Pakt mit Jesus Christus schließt, der von sich sagt, dass er das Leben ist, der braucht den Tod nicht mehr zu fürchten. Jesus hat den Tod besiegt. Er hat am Kreuz ausgerufen, es ist vollbracht. Und es war in der damaligen Zeit nicht ein Ausdruck der Niederlage, sondern ein Siegesruf. Damit hat man einen Sieg bekundet. Es ist vollbracht. Und er hat den Tod besiegt. Wer an ihn glaubt, hat ewiges Leben. Glaubst du an ihn? Und wenn ich frage, glaubst du an ihn, dann heißt es, bist du bereit, ihm bedingungslos zu vertrauen, ihm dein Leben anzuvertrauen, ihm dein Sterben, aber auch den Tod anzuvertrauen? Er hat den Tod besiegt. Er ist der Sieger über den Tod und will dir Leben schenken über dieses Leben hinaus in Ewigkeit. Amen.